Hallo zusammen, hier ist der blecherne Alex und das sind die Geräusche meiner Schmiede. Der donnernde Gasofen und das glühende Metall auf dem Amboss. Dieses Geräusch, das hören Schmiede seit Jahrtausenden. Es ist unverändert und wird sich auch niemals ändern und das ist auch gut so. Trotzdem gilt immer der Satz, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinen Podcast-Folgen. Euer blecherner Alex.
Ja, hallo ihr Menschen da draußen. Ne? Hier ist eine neue Folge, Podcast-Folge von blecherner Alex hier. Ja? Heute haben wir die 11. Das heißt, sonntags habe ich es nicht geschafft und so. Ja? Heute haben wir Montag, der 11. August, ja? 25. Ja? Und die Folge, die benenne ich heute eben, das ist wichtig, die Folge, ja, das ehrbare Handwerk und meine Vaterpflicht, die ich zu erfüllen habe, ja. Da geht es um viele Themen. Es geht ein bisschen um Handwerk, so um allgemeine Themen und so, ja. Und ganz wichtig ist, in der letzten Folge habe ich ja auch mal so erwähnt, ehrliches Geld und so, ja. Was ehrliches Geld ist und so, ja. Darauf wurde ich ziemlich angefeindet, ja. Von einem zum Beispiel, ja, der hat mich angeschrieben über die sozialen Medien. Ein Langzeitarbeitsverweigerer, so hat er sich betitelt, weil ich habe ja gesagt, wenn du zu wenig Geld hast, musst du mehr arbeiten gehen, damit du deine Familie ernähren kannst und so, ja. Das bezeichne ich ja als meine Vaterpflicht, ja. Dafür hat er mich natürlich schwer kritisiert, weil ich natürlich dann blöd bin und dem Staat, der so scheiße sein soll, laut ihm ja viel zu viel Geld bezahle und so weiter. Darauf habe ich ihm angeschrieben, ne? Es tut mir sehr leid für dich, ne? Dass du über Leute schimpfst, die du überhaupt nicht magst, aber von denen halt dein Geld beziehst. Ja? Also im Endeffekt beziehst du ja nicht dein Geld vom Staat, sondern von uns allen, die eben in die Sozialsysteme einzahlen, über ihre Steuern und so weiter. Ja? Somit geben alle anderen, die das machen und ihre Steuern bezahlen und so weiter, ihr eigenes Geld aus. Und derjenige, der das eben nicht machen will, gibt eben das Geld der anderen aus und somit gehört ihm eigentlich gar nichts, was er sich kauft, ja, sondern das ist das Geld der anderen. Somit muss sein Selbstbewusst eigentlich im Keller sein, ja. Und er sitzt wahrscheinlich unzufrieden in seiner Wohnung, ja, und kritisiert andere. Und mit so einem Menschen möchte ich eigentlich gar nichts zu tun haben, möchte auch gar nicht so weit drauf eingehen, ne. Ich habe euch ja erzählt, es gibt ehrliches Geld und unehrliches Geld, ja. Der eine sagt natürlich, scheißegal, 50 Euro sind 50 Euro. Das ist jedem selber überlassen. Meine Haltung ist das auf jeden Fall nicht, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel krank werden sollte, ja, und kriege einen Schlaganfall, hast du nicht gesehen, bin ich krank, klar, steht jedem zu, Arbeitslosen oder erstmal Krankengeld, später dann so und so, ist ja normal, wenn du krank wirst und so, ja, auch wenn du psychisch krank bist, ja, jetzt nicht sagen, der hat ja keine Ahnung, wovon er redet, doch, habe ich schon, ja, ich habe auch psychisch meine Hochs und Tiefs gehabt, ja, und ist auch okay, wenn man mal ein paar Wochen krank ist und so, ja. Aber irgendwann geht man wieder arbeiten. Auch wenn man psychisch nicht auf der Höhe ist, kann man arbeiten gehen. Ja, sonst bleibt eben alles an die Kollegen hängen. Und von daheim rumlungern und den ganzen Tag Fernsehsendungen zu streamen und so weiter, wird es eben auch nicht besser. Ja, auch wenn man Rückenschmerzen hat, kann man trotzdem Sport machen und trotzdem arbeiten gehen. Ja, sonst fällt man den Rest auf die Füße. Ja, dann müssen die Leute immer länger arbeiten, weil es halt so Verweigerer gibt. Ja, also das ist nur mal kurz angefasst. Ja. Aber jetzt soll es mal so losgehen mit einer ersten Marktgeschichte, ja. Danach gehe ich noch ein bisschen aufs Handwerk ein und so, ja. Hier, da war ich auf dem Indianermarkt, ja. Das müsst ihr euch vorstellen, ja. Ich war ja in meiner Anfangstätigkeit auf den Märkten und so, war ich ja eher so auf Kunsthandwerkermärkte, ja. Die Mittelaltermärkte kamen erst später, ja. Und zwischenzeitlich war ich auch mal auf dem Indianermarkt, ja. Und da war ich auch eher skeptisch, ja. Weil vom Mittelalter habe ich es auch oft kennengelernt, die schrägen Typen, wo da in ihrer Rolle drin stehen und nicht nach rechts und links gucken, ja. Und meinen, sie wären die Größten und so, ja. Aber habe ich gesagt, gut, gehen wir mal hin, ne? Gucken wir uns an hier, ja. War ich da, ne. Haben wir erstmal die Bude aufgebaut. Ich hatte ja Holzbude und Zelt, ja. Meine Frau konnte nicht die 3 Tage mit, also ist erstmal ein Kumpel mitgefahren, ja. Und der Kumpel war damals so liiert, wir haben uns ein bisschen ihre Augen verloren, was passiert ja manchmal so im Leben, ich weiß gar nicht so genau, was er heute macht, ja. Falls du es hörst, Marco, kannst du dich ja mal melden, ja, weil ich weiß nicht, ob ich da Nummer noch habe, ja, und so, ja. Nur mal damit ich weiß, was du machst und so, ja, falls du es hörst, ich weiß es ja nicht, ja. Auf jeden Fall haben wir die Holzbude aufgebaut und das Zelt, ja, und die Elke und ich haben das natürlich schon zigmal gemacht vorher, ja. Und wie es so ist, die Leute, die länger verheiratet sind und so, die wissen das ja. Manchmal muss es mal knallen, ja, und am nächsten Tag ist die Sache wieder erledigt, ja. Weil wenn du alles nicht reinfrisst, ist ja auch scheiße, ja. Auf jeden Fall war es bullenheiß, geschwitzt habe ich eh schon wie ein Tiger, ja. Und dann haben wir die Holzhütte aufgebaut, hat an dem Tag nicht so richtig funktioniert. Und da gab es noch behärtere Wörter, wie das so üblich ist bei Pärchen und so, ja. Sag ich, habe ich schon immer 10-mal gesagt, machst immer noch falsch und dann von ihrer Seite was und dann ein Wort das andere und so. Ne? Hat er ganz entgeistert geguckt, der Marco, ja, hier. Da sag ich, du, ist normal, wenn man lang zusammen ist, ist ganz normal. Ne? Am nächsten Tag ist alles wieder erledigt, ja. Besser ist, man lässt da raus, bevor man das alles in sich reinfrisst, ja, und dann bei anderen schimpfen so, das mache ich natürlich nicht, gell. Und dann war die Sache wieder erledigt, ja, war die Hütte aufgebaut und Zelt und so, ja. Und da habe ich so zu der Veranstalter gesagt, hier, wisst ihr, ihr macht hier Auflagen, ja, so und so musst du machen, hier keine Handelsware und hast du nicht gesehen, ja, und dann stellt ihr direkt neben mich einen Fellhändler aus Tschechien, ja, sag ich, geht's eigentlich noch, ja, weißt du, ich bin bei den Tieren beim Schlachten dabei, ja, ich erlebe das, ja, ich habe die Haut selber abgezogen, ja, die Haut selber abgezogen, ich habe die Verwesung gestoppt mit Salz oder auch mit Einfrieren und so weiter, ja, dann habe ich das zu Gerberin gefahren, ins Lechtal und ein halbes Jahr später war es fertig, habe ich es da abgeholt, ja, und dann stellt ihr neben mich einen Fellhändler aus Tschechien, wo ein fertig gegerbtes Fell, wo genauso schön ist wie mein, schon weniger kostet, wie ich alleine fürs Gerben bezahle. Sagt er, Leute, das könnt ihr doch nicht machen, ja. Das ist das, was ich immer so gemeint habe an den Märkten, ja. Die Leute versuchen natürlich, ihre Märkte voll zu machen, ja. Da gehst du als deutscher Handwerker dahin mit deutschem Stundenlohn oder auch europäischem Stundenlohn oder österreichischer Stundenlohn und so, ja. Und dann kommt da einer, der verkauft Schaffelle, die genauso schön sind wie meine für 35 Euro, ja. Sag ich, Leute, habt ihr eigentlich einen Knall oder was, ja. Das geht doch nicht, sowas, ja. Da habe ich mich so aufgeregt drüber, ja. Ja, also wir müssen da ein bisschen mehr drauf achten. Da sage ich, ihr müsst nicht immer nur schwätzen, ihr müsst es auch machen, ja. Und das ist bei vielen Märkten so. So, ja, das ist das immer, was ich sage. Ihr müsst schon drauf gucken, was ihr guckt. Ja, ich kann euch sagen, so ein Schaffellgerben so kostet so um die 50, 60 Euro und so. Wenn ihr irgendwo ein Schaffell kauft für 35 Euro, dann kommt das auf jeden Fall aus dem Ostblock irgendwo her. Ja, oder was weiß ich was. Das ist auf jeden Fall nicht machbar. Ja, das müsst ihr euch immer vor Augen halten. Ja. Das heißt nicht, dass die Ware schlechter ist wie meine. Das habe ich gar nicht gemeint. Ja, aber ich kann einfach finanziell nicht mithalten, weil ich mache das ja auch nicht einfach so, damit ich Geld bezahle, sondern ich wollte ja auch ein bisschen was verdienen. Ja, so wie übrigens jeder Geschäftsmann was verdienen will, denn die normalen Angestellten gehen ja auch arbeiten, um was zu verdienen, um was rauszubekommen und nicht draufzulegen. Und so macht das ein Selbstständiger eben auch. So. Und dann haben auch die Marktbetreiber dafür zu sorgen, dass auch wir deutschen Handwerker was verkaufen können. Ja. Gegen den Brüll, wo manchmal aus Fernost und so weiter verkauft wird, ja. Was man auf so einem Mittelaltermarkt und Indianermarkt oder was überhaupt das sehen will, ja. Auf jeden Fall hatte ich gegenüber von mir, hatte ich einen Stand, ja. Der hat sich selber als Schamane bezeichnet, ja. Der ist Schamane und so. Sag ich, ja, was machst du so hauptberuflich und so? Ja, er ist Chemiker und so, ja. Und sag ich, was hast du für Hobbys? Ja, er fliegt viel ins Ausland und er ist viel gern unterwegs und so und macht so gern Städtereisen. Jetzt war er erst in New York, dann war er hier und dann war er da. Und dann sage ich, und so Naturreisen? Nö, mit Naturreisen habe ich überhaupt nichts am Hut. Ich gehe so in die Stadt und so. Aber du bezeichnest dich doch als Schamane, habe ich so gesagt, ja. Ja, aber das ist ja nur Show, ja. Das ist ja nur Show, ne. Und das war mir sowas von fremd, ne. Jetzt hatte er eine riesige Bärenkralle um. Die hat er sich irgendwo ganz teuer gekauft, in Gold eingefasst und so, ja. Ich habe auch eine kleine Bärenkralle gehabt und so. Und da hat er sich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Das soll eine Bärenkralle sein. Ich habe hier, sage ich, du hast überhaupt nicht kapiert, worum es geht. Ja, er hat überhaupt nicht kapiert, worum es geht. Und sowas habe ich eben oft kennengelernt. Ja, es kommt nicht drauf an, wie groß dein Bärenstein an der Kette ist oder wie groß die legal gekaufte Bärenkralle ist oder was auch immer. Ja, sondern es kommt darauf an, dass sie ehrenvoll behandelt ist und dass du weißt, was sie bedeutet. Wenn dir das aber alles egal ist und dann gehst du einfach auf so einen Markt hin als Schamane und wenn dann irgendwo ein USK-Treffen ist, dann gehst du als Cowboy dahin und wenn irgendwo, dann gehst du so dahin, dann bist du einer, wo auf allen Hochzeiten tanzen will, ja. Und das ist für mich ist das irgendwie schräg, ja. Ansonsten war der Markt echt cool, ja, hier nette Leute und so, ja, war natürlich überhaupt keine Indigenen da, ja, außer eine Tanzgruppe natürlich, ja, kannst ja auch in Deutschland nicht verlangen, ja, also da, wo ich herkomme, ja, hier in Hessen, ja, Paul Gönz komme ich her, ja, da war ja eine Kaserne, die Eierskaserne, ja, die hat zu Kirchgönz gehört, ja, da waren viele Farbige und da hast du auch zwischendurch auch mal gesehen mit indigenen Ausstrahlung, aber du wusstest natürlich nie so genau, ja, und sowas habe ich da jetzt eigentlich nicht gesehen, außer die Tanzgruppe, ja. Die Tanzgruppe habe ich gesehen, aber wir leben auch eben in Deutschland, ja, und nicht in Montana oder sonst irgendwo, ja, und das kannst du ja hier eigentlich auch nicht erwarten. Und wenn man auf so einen Markt geht, darf man diese Erwartung auch nicht haben, ja, weil dann musst du da runterfliegen und da unten auf so einen Markt gehen, ja, dann kann es aber auch sein, dass das alles so Klamauk ist, ja. Ich habe so einen Freund,
Der ist Ökologe, der war viel in afrikanischen Ländern und so. Und dann sage ich, ja, wie ist denn das? Stellen die Klamotten und so weiter noch selber her und so? Und er sagt, ach Quatsch, die laufen alle mit Jeans rum, haben hier Trikots an von irgendwelchen bayerischen Sportvereine. Ja, und wenn die Touristenbusse kommen, ziehen sich hier Folklorekleidung an, machen einen Tanz und die Touristen machen Fotos und sagen daheim alle, was sie für einen tollen kulturellen Urlaub gemacht haben und die haben die Einheimischen kennengelernt. Ja, wenn die Busse weggefahren werden, ziehen sie wieder Jeans an und ihr Trikot vom Fußballverein und dann machen die ihr Leben wie bei uns auch. Das sind da Menschen wie du und ich, ja, die hocken auch per WhatsApp und hast du Facebook und hast du nicht gesehen, hocken die da drinnen, ja. Ja, in Grönland ist übrigens genauso, ne? Da kommen die Kreuzfahrtschiffe da an, da ziehen sich ihre Fellkostüme an, machen ein bisschen Tänzen und wenn die weggehen, haben sie auch wieder Mammut und Jack Wolfskin an, ja, das ist normal, ja. Darf man nicht denken, ja. Man darf das alles nicht so ernst nehmen, das wollte ich eigentlich damit sagen, ja. Was auch immer ganz viel, was ich immer so gefragt werde, ja, oder was ich auch ganz viel auf dem Indianermarkt speziell gefragt wurde, ja. Wir wollen Indianermesser haben. Sag ich, was wollt ihr haben? Ja, wir wollen Indianermesser haben. Dann sag ich, was meinst du denn da damit? Ja, sowas wie der Winnetou um hatte. Da sag ich, der Winnetou war doch kein Indianer. Der Winnetou war ein Schauspieler, Pierre Brice, ne? Ein Schauspieler. Ja? Meinst du wirklich, ein Indianer ist so rumgelaufen oder was? Da sag ich, das gibt's doch nicht. Ne? Man muss da unterscheiden. Ja? Da sag ich, was definiert ein Indianermesser? Indianer haben gejagt, ja? Haben geschnitzt und so weiter. Also muss das Messer sein, womit sie Tiere zerlegt haben und so weiter. Oder auch gekämpft haben und so weiter. Und viele Klingen kamen ja früher schon aus Solingen, ja. Muss man sich mal vorstellen, ja. Viele Klingen kamen früher zu der Zeit schon aus Solingen und so weiter, ja. Wo die verwendet haben, ja. Und die meisten hatten überwiegend dasselbe, ja. Ja, weil dieselben Formen, weil ich sage ja immer, du kannst das Messer doch nicht neu erfinden, ja. Du kannst doch nicht irgendwelche eckigen schneiden und was weiß ich bauen, du musst auch schneiden können. Also sah ein Messer eigentlich seit Jahrtausenden eigentlich immer gleich aus. Die Schneidfläche muss schneiden können und so weiter, ja. Und was unterscheidet jetzt ein Indianermesser von einem, was weiß ich für ein Messer, ja. Das muss halt auch schneiden können und jeder hat so auch das gekauft, was er mochte und so. Und dann haben sie vielleicht noch mit ein bisschen Perlenstrickerei und so haben sie gemacht und weiß ich ja nicht. Und Hirschleder und so, schöne Scheide und so, ja, viel mit Rohhaut und so, ja. Da sage ich immer, Leute, wenn ihr wissen wollt, ja, was für ein Messer gut ist, ja, dann empfehle ich immer, schaut mal die sozialen Medien oder es gibt auch so Streamingdienste, guckt euch mal die Berichte an über die Urvölker, die heute noch existieren, ja. Damit meine ich zum Beispiel die Inuits, ja, auf Grönland, ja, oder in Alaska, ja. Die Evenken, ja, und die ganzen indigenen Stämme oder auch die Mongolen und so weiter, ja, die noch in den Zelten wirklich nomadenmäßig leben und so, ja. Dann schaut euch an, was haben die für Messer, ja, und das ist das, was ihr braucht, ja. Ob du Pfadfinder bist, ob du Jäger bist oder Bushcraft oder was auch immer, guck dir an, was haben die Indigenen und das ist das, was du brauchst, ja. Weil die Leute machen das ja tagtäglich und die wissen, was man braucht, ja. Und dann siehst du die Messerform zum Beispiel von den Samen, ganz einfache Messer, ne, ganz einfache Messer, ne. Gut abwaschbar, ja, gut auffindbar, gut zum Transportieren, das ist das, was du brauchst, ja. Und das alles, was so immer nachgefragt wird, mit diesen Verschnörkeln und so weiter, das hat doch kein Mensch, wo außerhalb ist, weil es kann ja kaputt gehen oder du lässt mal fallen oder was auch immer, ja, kann so viel passieren, ja. Wichtig ist, das Messer muss natürlich schneiden können, ja. Und es muss den Zweck erfüllen, den er vorhabt, ja. Und dann ist das auch scheißegal, was ein anderer sagt. Was hast du da für Messer? Das hat man früher gar nicht so gehabt. Das muss dir scheißegal sein, ja. Weil das sind immer diese Schwätzer, ja, wo immer meinen, sie wissen alles besser. Das ist so, dir muss das Messer gefallen und das kaufst du dir, ja. Ob das jetzt ein 10er kostet oder 300 Euro kostet, ist erstmal gar nicht so wichtig, ja. Erstmal, das Messer muss schneiden können, dann muss dir noch gefallen. Und wenn du dir den Luxus leisten kannst, kannst du bei mir ein Messer kaufen und einen Auftrag geben auf meiner Webseite www.messerschmiede.bayern. Ja, da kannst du das machen, ja. Aber ich bin mir schon bewusst, das ist ein Luxusartikel und den braucht man nicht unbedingt, ja. Aber es ist natürlich schön, wenn man was Handgemachtes hat. Das ist schon ein Unterschied, ne? Man gibt Geld aus für Schuhe, ja, für ein Smartphone, ja. Für was weiß ich, für Autos gibt man Geld aus, ja. Und bei den Handwerkern sagt man, oh, das ist aber teuer und so. Sag ich, Leute, weil ihr das Handwerk nicht mehr versteht, ja. Weißt du, das ist so, du bist meinetwegen in der Großindustrie beschäftigt. Ich möchte es gar nicht schlecht machen, ne? Ich möchte nur aufzeigen, worum es geht, ne. Und in der Großindustrie ist meistens einer, wo das Geschäft leitet, verschiedene Abteilungsleiter. Und die gucken immer, dass du genug Arbeit hast, ja. Und dass du dein Geld auf dem Konto hast, dass die Bilanzen stimmen und dass die Aktionäre nachher bezahlt werden können. Darauf achten die, ja. Und dann musst du halt gucken, ob du da arbeiten willst oder nicht. Ne? Beim Selbstständigen ist es ein bisschen anders. Ne? Wenn ich krank bin, verdiene ich kein Geld. Ja, wenn ich nichts verkaufe, verdiene ich kein Geld. Dann muss ich Werbung machen, ja. Oder ich mache einen Podcast und so weiter. Ja, so funktioniert das Selbstständigenleben, ja. Selbst und ständig, ja. Ich hocke jetzt abends hier um 7:30 hocke ich bei mir unten in meinem Raum, die ehemalige Partykeller der Kinder, und mache einen Podcast, weil ich eben gestern keine Zeit hatte, ja.
Und so läuft das selbstständige Leben. Und das müsst ihr euch immer vor Augen halten. Ja? Deswegen ist es schon ehrenvoller, ein Messer von einem Handwerker zu kaufen, wie irgendeins über Treuepunkte zu ersammeln, ja, in irgendeinem Discounter. Ja? Das Messer kann genau dasselbe wie meins, kann auch schneiden und so. Aber es ist schon ein Unterschied, ein mentaler Unterschied, was ihr für ein Messer in den Händen haltet. Ja? Das ist eben eine Haltung im Leben. Ja? Eine Haltung, das sage ich immer, ja. Ich hatte zum Beispiel hier gestern, ja, hatten wir Geburtstagsfeier, darum konnte ich gestern keinen Podcast machen. Hier, der Schwiegervater, muss ich sagen, ist 80 geworden, ja, am Samstag, ja. Und hat er gestern gefeiert, ist gesundheitlich auch sehr angeschlagen und so, ja. Und der Männergesangsverein war da und so. Und das ist auch so ein Brauchtum, das hat mir sehr gefallen, ne? Weil ich höre ja privat alles, ja. Ich bin ja gar nicht festgelegt, ja. Die Leute, die sehen mich immer und denken, oh, der ist mordstätowiert, ist bestimmt Rocker und so, ja, sei so ein Quatsch, ja. So ein Quatsch, ja. Ich höre doch alles, ne? In meiner Playlist findest du alles, ja. Johnny Cash, ja, zum Beispiel. Der Lemmy, der Ozzy Osbourne, ja. Da findest du aber auch Helene Fischer oder Roland Kaiser oder einen mongolischen Kehlkopfgesang. Das findest du bei mir alles, weil mir das scheißegal ist. Was ich höre, das höre ich einfach, egal was andere sagen. Ja. Ich bin da total offen, ja. Was ich mag, ist handgemachte Musik, ja. Und was ich hasse, ist Covern, ja. Also wenn jemand covert oder irgendjemand nachsingt, dann sag ich, hast du keine eigene Idee oder was? Wenn du so ein Lied nachsingst und das noch relativ gut machst, wirst du ja wohl selber mal einen Song schreiben können, ja. Sonst bist du ja nur ein Kopierer, ja. Verstehe ich ja nicht, ne. Also das ist so ticke ich zum Beispiel, ja. Und das begegnet mir gerade momentan auch oft, ja. Also bei manchen Kollegen und so sage ich, machen ja gute Arbeit und so. Sag ich aber, hört doch mal auf, die anderen zu kopieren. Ja? Ich sehe gerade öfter mal, ich kann ja nichts dagegen machen. Ja, ich kann ja nichts dagegen machen. Das ist wie mit den schlechten Kommentaren von den Speicheldeckern, wo manchmal so komische Kommentare schreiben, einen beleidigen und so weiter. Ja, und so ist das auch mit den Nachbauern. Ja, sag ich, Leute, habt ihr keine eigenen Ideen. Ja, weißt du, ich kann mir eben schon mal immer was Neues einfallen lassen. Aber das ist wie mit den Kommentaren. Da sagt man auch immer, das geht alles prallt an mir ab. Und es tut es eben nicht, ja. Und auch das Kopieren prallt nicht an einem ab, ja, weil ich es einfach ekelhaft finde, ja. Lasst euch halt mal was Eigenes einfallen, ja. Und dann kopiert keinen anderen. Ob in seinem Rede, wie er redet, wie er sich gibt, braucht er kein Kopieren. Dann seid ihr nicht authentisch und dann erledigt sich das alles von selber. Das kann ich euch garantieren, ja. Das kann ich von mir behaupten, ja. Kopiert habe ich nie einen, ja. Habe ich einfach auch nicht nötig, weil ich eigene Einfälle habe, ja, und weiß, wie man was macht und so, ja. Hier die Woche, muss ich sagen, ne, habe ich eine gute Idee gehabt, ja, das habe ich ja manchmal, ne. Sitze ich abends so da, ne, und denke mir, oh, ja, könnte man mal einen schönen Kettenanhänger machen, ne. Habe schon lange nicht mehr gegossen und so, ja, gießen tue ich ja auch, ne. Hier mache ich die Urform und so mache ich aus Holz, ja. Und dann wird das nachher in Ölsand gegossen in der Form und so, ja. Ich verwende natürlich keine Edelmetalle, kein Gold und sowas alles, ja. Nicht, dass irgend so ein Arsch auf die Idee kommt, dann müsst ihr mich noch ausrauben, ne. Bei mir kannst du nur Holzschmuck und Knochenschmuck ausrauben, ja. An die, wo sowas nötig haben, an die ehrlosen Verrecker, ja. Aber ich muss sagen, ne, habe ich so die Idee gehabt, ja. Könnte ich mir mal einen schönen Kettenanhänger machen, ja. Und jetzt wisst ihr ja, seit frühester Jugend hier, die Schmiede, ja, mit Reptilien und so, ja. So ein Schlangenanhänger ist natürlich klar, ja. Habe ich mir gedacht, ja gut, muss massiv sein, ne. Das muss man auch erkennen als Schlange. Ich meine, das ist jetzt so ein 2 cm Anhänger, ja. Ich meine schon einen richtig massiven Anhänger, wo auch zu mir passt, ja. Und da habe ich mir schön aus Holz, habe ich mir eine schöne Schlange gemacht. Mit Schuppen und Augen und Nase und so, ja. Und dann habe ich ihn hergegossen und so, ja. Und dann habe ich mir erstmal, scheiße, so ein großes Gefäß habe ich ja gehabt, ja. Da habe ich erstmal ein größeres Gefäß gemacht, ja, aus der alten Granate hier, ne. Standesgemäß aus der Granate die Schlange gegossen, ja. Und hier, da habe ich die gegossen aus Bronze, ja. Bronze hat ja so einen leichten Goldschimmer, ja, und kann aber ein bisschen abfärben auf der Haut und so. Drum trage ich sie auf dem T-Shirt und so. Und da habe ich die habe ich schön poliert und so, ja. Schön poliert habe ich sie und Loch durchgebohrt, ja. Und da habe ich einen dicken Lederriemen angefertigt, ja. Richtig schön dick, ja, den man zunehmen müsste. Wenn man den knotet, ist er viel zu dick, ja. Und dann habe ich mir gedacht, hier, was könnte ich noch machen hier? Hier, die Augen in Rot wird gut aussehen hier. Da habe ich gesagt, boah, hier. Da habe ich ja rote Farbe für Epoxidharz, ja. Und habe ich die einfach rot ausgegossen, sah super aus. Jetzt habe ich das Ding um und freue mich richtig, ja. Freue ich mich richtig und habe ich das Ding gewogen hier, ne. 110 Gramm, ja. 110 Gramm ist also schon massiver Anhänger. 6 cm lang, ja. 2,7 cm breit, Zentimeter hoch, ja. Also dick. Ja, richtig massives Ding. Könnt ihr bei mir auf der Webseite kaufen, ja. Entweder geht ihr auf die Webseite www.messerschmiede.bayern. Oder ihr geht direkt auf den Shop, shop.messerschmiede.bayern, da findet ihr das alles. So wie ihr auch meine Messer und alles finden könnt. Ne? Messer, Schmuck, Fälle und so, ja. Könnt ihr da direkt erwerben. Wenn ihr nichts findet, könnt ihr auch was in Auftrag geben, ja. Oder in einem meiner Schmiedekurse mit mir zusammenfertigen, ja. Ob das ein Schmuckstück ist oder ein Messer, alles kein Problem beim Blechern Alex, ne. Und das war so meine Woche, ne? Die besonderen Sachen, ne? Und so. Und gestern war ja der Geburtstag vom Schwiegervater und da habe ich da gesessen. Der Männergesangsverein, ja, richtig toll. Brauchtum, ne? Männergesangsverein hört sich immer toll an, ja? Ohne Begleitung und ohne, einfach nur mit Singen, mehrere Stimmen und so, richtig toll. Kriegst richtig Gänsehaut manchmal, ja? Dazu habe ich ein paar Bierchen weggepetzt, ja? Und schön gegessen haben wir und so. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, hier, bin ich mal zum Schwiegervater hingesessen und sage ich, weißt du, hier, das hast du alles gut gemacht, hast dir nichts vorzuwerfen, ja, du hast alles gegeben, ja, für deine Kids, ja, und der Rest liegt immer in den Händen der Kids irgendwann, wenn du nicht mehr da bist und so, ja, war mir einfach mal ein Bedürfnis, das zu sagen, ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, ja, und dann sind wir wieder heimgefahren, ja, und dann waren wir heute Morgen, waren wir schön in der Stadt, die Elke und ich ein Käffchen trinken und so, wir haben die Woche keine Kurse, aber arbeiten tue ich mal trotzdem, aber ich muss mal ein bisschen Auszeit, mal ein bisschen weniger reden und so, ja. Und, aber eins muss ich sagen, ne, hier, die letzte Woche hatten wir einen Gast, ja, der war sehr negativ, ja, der hat immer sehr geschimpft, ja, hier auf die Politik und die sind an allem schuld und mein Leben läuft so blöd, weil die ihren Job nicht gescheit machen und hast du nicht gesehen, ja, und ich kann immer nur sagen, ich muss mich immer ziemlich an mich halten, weil ich höre sowas natürlich ziemlich oft, ja. Die letzten Jahre höre ich sowas ziemlich oft, ja. Und ich sage mal, weißt du, es gibt immer so viele Leute, die suchen die Schuld immer bei anderen, ja. Wir hatten eine schlechte Kindheit, wir hatten einen bösen Opa, eine böse Oma, einen bösen Lehrer, ja. Mein Leben ist ja so schlecht, ja. Ich sage, weißt du, jetzt bist du 50 Jahre alt, ne? Du kannst niemanden mehr verantwortlich machen für dein Leben, ja. Als Beispiel, ne, wenn du zum Beispiel als junger Kerl oder als junges Mädchen von deinen Eltern verdroschen wirst oder so, ja, dann hast du einfach die Aufgabe, später besser zu machen. Wenn es dir nicht gefallen hat, musst du ja nicht machen, musst ja deine Kinder nicht verdreschen. Das bist du dann genauso ein Arschloch wie deine Eltern. Das meine ich damit, ja. Man hat immer die Wahl und man kann mit Mitte 40 oder Anfang 50 nicht mehr sagen, meine Eltern sind schuld, sondern du hast selber dein Leben zu leben, ja, und hast dafür zu sorgen, deine Kinder, dass es denen gut geht und eben deine Vaterpflicht zu erfüllen, ja, dass du deine Familie ernähren kannst als richtiger Kerl, ja. Und wenn du zu wenig hast, musst du mehr arbeiten gehen. Ansonsten schaff dir einfach keine Kinder an, ja. Wenn du dir nicht gerecht werden kannst, dann tu ihnen Gefallen und mach's nicht, ja. Dann lass dich kappen oder was auch immer, ja. Mach's einfach nicht, ja. Ich habe das also dem Besucher auch so, der war jetzt nicht so negativ, wie ich es gerade gesagt habe, aber schon so in die Richtung, ja. Oder er war früher nicht so, sagt er, und seit Corona ist das so, sag ich, weißt du, es gibt immer irgendwelche Ausreden. Corona, ja, hier die Bundeskanzlerin, das später, und alle sind nicht schuld an deinem Leben, sondern du bist selber schuld, ja. Geh einfach raus, erfreu dich am Leben, geh ein Eis essen, geh in die Berge, weißt du, wir haben die Natur vor uns. Und ob du dich jetzt daheim aufregst oder mit deinen Kumpels verstreitest, das ändert überhaupt nichts, ja. Sondern leb einfach dein Leben so, dass du niemandem auf die Füße trittst und lass den lieben Gott einen guten Mann sein, ja. Kümmer dich selber um dein Leben. Genieß dein Leben, ja. Geh auch mal einen Burger essen, geh mal einen Döner essen, geh mal schön essen, ja. Geh mal ins Kino und mach was und schimpf dann über die anderen. Und dann sagt er, ja, das fand er jetzt auch richtig nett, das Gespräch, ja. Und ob er mich ab und zu auch mal anrufen darf, wenn er mal sowas sagt, ich kann es mich immer anrufen, ja. Ja, ich gehe zwar nicht immer ans Telefon, aber wenn ich Zeit habe, rufe ich dann zurück, ja. Aber ich bin auch kein Psychologe und so, ja. Sondern das ist halt meine Erfahrung, ja. Macht nicht immer andere verantwortlich, sondern sucht bei euch selber, was ihr verändern könnt, ja. Seid einfach ein guter Kerl und fertig, ja. Was auch immer ganz viel gefragt wird hier, auch bei mir in der Kurse, warum sehen deine Hämmer alle so komisch aus? Ja, sag ich, wieso sehen die komisch aus? Ja, ja, das sind doch keine normalen Hämmer. Ja, sag ich, sehe das aus, als wenn das hier eine normale Werkstatt wäre oder was? Da sag ich, die sind natürlich alles, ich habe ein paar Hämmer, die sind vom Uri Hofer, ja. Sind so Standardhämmer, wo der Uri Hofer gemacht hat, aber auch für einen normalen Mensch, wo ein normaler Hammer kennt, ist das schon was Besonderes. War mir so egal bewusst, weil ich das schon 25 Jahre mache, ja. Ein normaler Schlosserhammer findest du bei mir in der Werkstatt natürlich überhaupt nicht, ja. Weil die Form passt für mein Arbeiten überhaupt nicht, ja. Meine Hammerform ist immer so, dass die Hammerform so ausgewählt ist und so angefertigt wurde für mich, dass du so wenig wie möglich mit dem Körper arbeiten musst, sondern dass du viel über Technik machen kannst, ja. Die Ergonomie des Hammers kann man so gestalten, dass du schon weniger arbeiten musst, ja. Dass durch das, die Ergonomie des Hammers, dass schon Material nach unten geht oder zur Seite, ja, oder was auch immer, was du vorhast, ja. Das kannst du alles so bewerkstelligen, das ist eben Physik, ja. Meine Hämmer haben zum Beispiel, man nennt ja bei einem Hammer den spitzen Teil, der ist ja die Finne. Und der flache Teil ist die Bahn, ja. Und bei mir ist das immer so, die Finnen sind natürlich bei mir breiter, nicht so spitz, wie man das kennt von so einem Schlosserhammer und so, ja. Immer schön abgerundet und auch die Bahn ist immer schön abgerundet, mal balliger, mal weniger balliger, ja. Aber nie ganz gerade und nie mit scharfen Kanten. Weil wenn jetzt zum Beispiel eine scharfe Kante, ich spiele die Messer aus auf die Klingen, auf eine Schneidenstärke von unter einem Millimeter, ja. Und wenn ich da jetzt einen Hammer hätte mit einer scharfen Kante und ich komme einmal schräg, ist das Messer kaputt, ja? Dann fange ich von vorne an, ja? Ihr werdet in der Kunstschmiede, außer zum Schlichten, also Schlichten ist ein Ausrichten, dass du keine, zum Beispiel keine Hammerschläge mehr im Material siehst, da könnte man zum Beispiel schlichten oder so, ja? Andere schleifen ihre Messer an Planschleifanlagen und so. Und bei mir ist ja die Schmiedeoptik immer zu erkennen, weil das ist ja meine Art, das Messer zu machen, ja? Ich bin ja Handwerker und keine Maschine, ja? Das soll man auch sehen, ja? Und dann ein Schlichthammer hat zum Beispiel scharfe Kanten, eine glatte Bahn, hat man mit mal was anderem Hauptmann drauf und hat man eine glatte Oberfläche. Ja, sowas wirst du bei mir nicht finden. Ja, ja, bei mir ist alles immer schön urig und so weiter. Ja, und das ist einfach, ihr müsst euch das so selber für euch rausfinden, was ihr so machen wollt und so weiter. Ja, du wirst im Laufe, wenn du mit sowas anfängst, ja, dann fängst du mal an und du machst Fehler, ja. Du kannst dich vorher informieren, ja. Du kannst Berichte gucken bei den Streamingdiensten. Du kannst die Bücher kaufen. Du kannst überall auf die Schmiedeveranstaltung fahren. Du kannst es anschauen, aber irgendwann musst du es halt auch mal machen, ja. Irgendwann musst du es einfach machen. Das unterscheidet eben dich von den anderen. Es gibt halt viele, die schwätzen immer und es gibt viele, die schwätzen wenig, die machen einfach, ja. Und der, wo macht, der macht auch mal Fehler, ja. Da, wo gehobelt wird, fallen Späne, ja. Und wenn du keine Fehler machst, dann arbeitest du auch nicht, ja. Sondern auch ich als Profi mach immer noch mal einen Fehler und denk mir, was hast du jetzt gemacht? Was für ein Scheiß, ja? Hier in meinem Berufsleben muss ich sagen, ja, da habe ich meine Hinterachse an einem Stapler ausbauen wollen. Das war der Plan. Ja, mir läuft schon wieder die Nase von dem Schnupftabak, ne? Der ist unglaublich. Ich vertrag den einfach nicht mehr, aber ich mach's trotzdem, ist egal, ja. Auf jeden Fall wollte ich hier Hinterachse ausbauen, ja. Und das Ding ging nicht raus. Der Bolzen war so fest, ja. Der Bolzen war so fest, ja. In der Lehre habe ich schon gelernt, man haut niemals mit Hammer auf Hammer und man muss immer gucken, dass wenn man mit dem Hammer irgendwo draufhaut, dass das, wo man draufhaut, weicher ist, ja. Und dass halt nichts passiert, ja. Und das weißt du auch als Profi, ja. Wie auch der Elektriker weiß, dass er nicht an die Leitung fasst, ja. Und dass er die 5 Sicherheitsregeln beachten muss und so weiter, ja. Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und so weiter, ja. Das weiß auch ein Handwerker, ein Profi wie ich weiß das auch, ja. Auf jeden Fall habe ich die Achse nicht rausgekriegt, der Bolzen war bombenfest, ja. Dann habe ich einen Meißel gehabt, da kam ich nicht richtig hin, ja. Dann habe ich mit dem Meißel auch schon komplett kaputt gehauen und so. Und da war die Überlegung, die ganze Achse auszubauen mit einem anderen Verfahren, nicht im eingebauten Zustand, den Lenkzylinder auszubauen und so, ja. Ja, und irgendwann habe ich, irgendwie war ich so geistig abwesend, habe ich einfach einen Hammer genommen, habe den drauf und habe mit dem anderen Hammer draufgehauen, ja. Ich habe ja gerade gesagt, ich weiß, man tut das nicht, ja. Aber dann ist es passiert, ne? Ich habe einen kleinen Funken gesehen, ja, und dann ist Blut aus meiner Hand geschossen, ja, aus der linken Hand, aus dem Daumen, ja. Und dann sah ich, scheiße, ja. Dann richtig im hohen Bogen ist rausgeschossen, also habe ich mich arteriell verletzt, ja. Dann habe ich den Finger drauf gehalten, ja, und dann bin ich zu dem Kapo dahin, dann sage ich, Finger hoch, sage ich, guck mal hier, da ist der Ball umgekippt, der konnte kein Blut sehen, ja. Sag ich, mein Gott, wie kann man dann einen Werkstattmeister, der auch noch ein Ersthelferabzeichen drauf hat, ja, kein Blut sehen können? Wieso wird der Ersthelfer, wenn er kein Blut sehen kann? Sind die eigentlich alle bescheuert, die den ausgebildet haben, ja? Das kann doch nicht sein, dass ein Ersthelfer schlecht wird, wenn er Blut sieht, ja? Habe ich den noch versorgen müssen, weil er gerade bleich war, ja? So, dann hieß es hier, damit musst du ins Krankenhaus. Da habe ich geguckt, hier an dem Hammer fehlt ein richtig großes Stück und so, ja, scheiße, bestimmt ein Zentimeter fehlt da. Ich hatte wie eine Einschussverletzung, sah das aus, ja, aber kein Austritt, also war das Ding noch in der Hand, ja. Da haben die mich ins ortsansässige Krankenhaus gefahren, im Oberallgäu, ja. Da sah ich zu dem Arzt hier, sah ich, das Ding ist da rein und hängt hier irgendwo, ja. Ich kann es da hinten spüren, ja. Sagt er, ja, sag ich, dann müsst ihr mir da hinten aufschneiden. Da sagt er zu mir, ich bin hier der Arzt und wir machen das so, ja. Ich sage, was haben Sie vor? Sagt er, wir gehen durch den Kanal durch mit der Pinzette. Also, wollen Sie mich eigentlich verarschen? Ich bin ja auch nicht doof. Es ist dann das erste Mal, dass ich so eine Verletzung habe. Zwar nicht so groß, aber kleinere Splitter hatte ich auch, ja. Und da wusste ich, man geht doch nicht durch den Stichkanal, ja. Hier, da hat der Vollidiot mir die Sehne verletzt, ja. Hat er mir die Sehne verletzt, war schon wochenlang krankgeschrieben, irgendwie im Vollidiot, ja. Im Endeffekt hat er doch da, wo ich gesagt habe, einen Stich, einen Schnitt gemacht und hat es da rausgeholt. Da war das so ein 8 mm Stück von meinem Hammer, ja. War bei mir in der Hand, ja. Und der Idiot hat mir die Sehne verletzt. Damit will ich das sagen, auch der Profi macht Fehler, ja. Ja, auch der Profi macht Fehler. Wir sind alle fehlbar. Und wenn du keine Fehler machst, dann weiß ich auch nicht, bist du vielleicht der Überflieger, keine Ahnung. Aber das habe ich eigentlich noch nie gesehen, ja. Ne? Es ist immer so, wenn ich jetzt Messer fertige, ich fertige echt viele Messer und so, ja. Ich habe ja schon tausende Leute in den Kurs gehabt, ja. Also allein damit habe ich schon viele Messer gefertigt. Und die ganzen Sachen, die Schmuckstücke, die Kunstwerke und so, ja, die geschmiedeten Vögel. Und ich weiß schon auch, weil ich tue, ja. Und trotzdem denke ich mir jeden Abend, hier, beim nächsten Mal, da könntest du es auch mal anders machen, ja. Oder oft überlege ich mir, da stehe ich so davor, obwohl ich schon jahrelang so mache, ja. Und dann stehe ich so davor und denke mir, warum probierst du das eigentlich mal nicht so? Dann denke ich so, was macht denn eigentlich die Physik, ja? Ich sage in den Kurs immer zu meinen Leuten hier, arbeite nicht so stark, vergesst das Atmen nicht und lasst mal mehr die Physik mit dem Spiel. Das Gewicht des Hammers nutzen, unsere Technik, viel Atmung und so weiter, ja. Sage ich, eigentlich ist das falsch, was du da gemacht hast. Probier es mal so und so, ja. Und dann probiere ich das und denke ich mir, ja, geht. Habe ich jetzt ein paar Jahre anders, falsch gemacht eigentlich, ja. Es geht so viel leichter, ja. Und dann denke ich mir, siehst du, das ist doch schön, wenn man noch dazulernen kann, ja. Das ist doch schön, wenn man dazulernen kann. Und wer immer sagt, hör, mir kannst du nichts mehr beibringen, dann bist du einfach nur, dann bist du nicht mehr gut, ne. Wie im Sport. Wenn du aufhörst, besser zu werden, dann hörst du auf, gut zu sein, dann hörst du besser auf, ja. Letztens hatte ich im Kurs hier, hatte ich einen Steinmetz, ja, der war schon Ende 60, ja. Und dann sage ich, oh, ich wusste noch gar nicht, dass er Steinmetz ist, ne. Und dann sage ich, und so, was machst du so? Sag ich, ja, er war Steinmetz und so, ja. Sag ich, ja, und jetzt, ja, er verkauft gerade seine Werkstatt und so, er hat keine Kinder und so, und er sucht Nachfolger und so, weil er will jetzt keinen Stein mehr sehen, ja. Sag ich, was ist los und so? Sagt er, er hat einfach ausgemeißelt, ja. Er sagt, wie meinst du das, ja? Er sagt, er hat einfach einen Auftrag gehabt, ja, und da sollte er irgendwas, eine Schrift ausmeißeln und so, und dann hat er schon gemerkt, weißt du, irgendwie ist komisch, und dann wollte er draufschlagen und hat den Schlag einfach nicht mehr auf den Meißel gehauen, ja, sondern er hat einfach vorher aufgehört und hat gesagt, er hat keinen Bock mehr. Er will nicht mehr, ja. Er ist nicht mehr kreativ und er kann keinen Stein mehr sehen, er will nicht mehr, ja. Und er hat diesen Auftrag gar nicht mehr zu Ende gebracht, ja. Sag ich, hätte es den nicht mehr zu Ende bringen können, sagt er, nein. Man kann sich das vorstellen, einfach schwer vorstellen. Er will einfach nicht mehr, ja. Er kann es nicht mehr sehen. Er hat es jetzt fast 50 Jahre gemacht und er will einfach nicht mehr. Sag ich, doch, das verstehe ich. Das verstehe ich voll, ja. Also ich kann mir auch später mal meine Rente oder irgendwann, wenn ich mehr so kann ich mir auch andere Sachen vorstellen, ja. Ich würde ja immer gerne mal ein Buch schreiben, ja, über meine ganzen Erlebnisse auf der Montagen, ja, oder auch über meine Schmiederei, die Kurse, die Märkte, ja, über meine Familiengeschichte, ne. Ich habe ja eine Mama gehabt, da habe ich mir sehr viel Sorgen gemacht zum Beispiel, ja, sehr viel Sorgen machen müssen um meine Mama und so, ja. Und allein darüber könnte ich ein Buch schreiben, ja. Über das endgültige Gehen meiner Mama könnte ich ein Buch schreiben und so. Vielleicht meldet sich mal irgendwann einer, womit mir ein Buch schreiben will, ja. Ja, weil das ist echt, ich habe so viel erlebt, ne. Viele Menschen haben viel erlebt, aber ich glaube schon, ich erzähle halt auch gern drüber, ja. Und ich habe auch was zum Erzählen, ja. Und das macht mich irgendwie auch stolz, ja. Weil die ganzen Tiefschläge, ich habe echt viele Tiefschläge gehabt, auch in meinem Handwerk, ja. Auf Montagen habe ich viele Tiefschläge gehabt, wo ich gedacht habe, wie soll denn das weitergehen? Nachts im Hotel gelegen, habe ich nicht gepennt, weil ich nicht gewusst habe, ob ich es hinkriege und so, ja. Und das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin, ja. Ich kann mich schon als jemand bezeichnen, der durchhält, ja. Der sich selber gut wehtun kann, ja. Und immer das Ziel vor Augen hat, weiterzumachen, ja. Denn ich habe ja eben von der Vaterpflicht geredet, die Familie zu versorgen. Das hört ja nicht auf, wenn die Kinder mal ausgezogen sind, ja. Der Sohn ist ausgezogen, die Tochter wohnt noch zu Hause, ja, aber auch wenn die Tochter mal irgendwann nicht mehr zu Hause wohnt, habe ich immer noch meine Vaterpflicht zu erfüllen, ja. So, solange ich lebe, habe ich Vorbild zu sein, ja, für meine Familie und ein Fels, an dem man sich anlegen kann und eben zu zeigen, dass egal was passiert, dass man immer weitermachen kann, ja. Ob man körperlich krank ist oder geistig versehrt, man kann immer weitermachen und das ist die Pflicht eines Vaters, generell der Eltern, den Kindern immer ein Vorbild zu sein, ja. Damit meine ich jetzt hoffentlich, dass ich das mal irgendwann hinkriege, dass ich nicht mehr ganz so viel reinrede, ja. Das nehme ich mir immer vor, ja. Aber manchmal schaffe ich es nicht, ja. Ja, ich entschuldige mich auch bei meinen Kindern und so. Aber ich weiß, Eltern machen nicht alles richtig. Meine Eltern haben auch nicht alles richtig gemacht. Ich habe auch nicht alles richtig gemacht. Und das musst du auch nicht. Du musst halt nur ein paar Werte mitgeben und den Rest müssen die Kinder irgendwann von alleine machen, ja. Aber trotzdem, solange ich lebe, habe ich natürlich, sehe ich mich schon als nicht als Oberhaupt, sondern als der vorgibt, wie man im Leben steht, ja, dass man niemand verletzt, ja, dass man niemand beleidigt und dass man Leuten hilft, ja, das habe ich immer so rübergebracht, ja, und dafür ist auch mein Handwerk wichtig, ja. In dem Handwerk hast du extrem viel gesehen, ja. Der Schmieden ist ja auch ein Handwerk. Ich habe ja sehr viel mit Materialien zu tun, also jetzt nicht nur mit Metall, mit den Historien stehen, wo du sehr viel Fachwissen haben musst, um zu beurteilen können, ob du was machen draus kannst oder nicht, oder ob es Abfall ist oder was auch immer, ja. Oder mit den Materialien, die ich verwende, die ganzen Knochen, die ganzen Hölzer, ja. Habe ich eben sehr viel Erfahrung sammeln dürfen, ja. Ich sage immer von dürfen, ja. Es hat ja nicht alles auf einmal so angefangen, sondern es kam Stück für Stück kam es dazu, ja. Stück für Stück kam es. Es kam nicht von heute auf morgen, sondern es hat 25 Jahre gedauert, bis ich so weit war, wie ich heute bin. Und ich lerne immer noch dazu, ja. Und die Menschen, mit denen ich zu tun habe, ja, diese ganzen Berufsjäger, diese naturverbundenen Menschen, die Leute, wo ich Hölzer herkriege und so. Man ist ja immer irgendwie auf der Suche im Leben, ja. Ich bin ja auch noch nicht fertig, ja. Also ich habe immer noch gewisse Träume in meinem Leben, ja. Ich würde gern Grönland besuchen, ja. Ich würde gern nach Sibirien, ja. Ich weiß, momentan geht's nicht, aber es sind so Träume, wo ich habe. Ob ich es noch schaffe, weiß ich nicht, ja. Aber Träume muss man haben im Leben, ja. Und man muss auch nicht alles verwirklichen, aber Träume musst du eben haben, ja. Oder ich verliere mich oft in so Tagträumen, ja. Früher als Kind schon, ja. Da denkst du, du bist der Größte und dann kriegst du Gänsehaut und dann irgendwann denkst du, ach, jetzt bist du ja doch nur im Auto gefahren, hast so einen Tagtraum gehabt, was du jetzt doch für ein Held bist und jetzt gehst du halt doch nur wieder auf die Arbeit und so, ja. Das gehört ja alles dazu, ja. Oder wenn ich auf den Märkten heimgekommen bin, nichts ist gegangen, ja. Irgendwie ist die Kreativität manchmal so ein bisschen verloren gegangen durch den ganzen Stress, wo man auch hat als Vater, ja, und auch als Mutter, ja, als Familienernährer quasi, ja, oder auch im Job und so. Und dann geht manchmal die Kreativität flöten und dann machst du halt einfach nur noch 0815, aber du machst immer irgendwie weiter, damit es weiterläuft, ja. Und dann hast du manchmal, habe ich auch geistig meine Differenzen gehabt, ja, psychisch habe ich meine Probleme gehabt, ja. Und habe mich manchmal ein bisschen schleifen lassen, dann wird er selber rausgezogen. Das hat mir das Monteursleben beigebracht, ja. Wenn man meinen Vater fragt, dann sagt er immer, früher hast du immer alles aufgehört und hast nichts beendet, ja. Und das ging erst los, als ich mit dem Krafttraining angefangen habe, ne. Das Krafttraining war so ein Ding, das mache ich ja heute noch, das hat mir immer sehr geholfen, ja. Das konnte ich alleine machen, ja, das kann ich überall machen, ja. Du merkst relativ schnell einen Erfolg und es gehört für mich irgendwie zum Männlichsein dazu, dass man auch ein bisschen Kraft hat und so, ja. Und da habe ich angefangen, Sachen durchzuziehen, ja. Bis heute, ja, hat mir das sehr viel geholfen, ja. Der Sport, Kraftsport und so, ja, dass du was durchziehst und dass du versuchst, wenn du heute so und so viel gehoben hast, morgen so und so viel zu heben, ja. Und dann trainierst du und dann trainierst du dich in die nächste Verletzung, dann kriegst du wieder einen Rückschlag, dann musst du wieder ewig rummachen, Schulter tut weh, Knie tut weh, ja. Was weiß ich, tut weh, die Brust tut weh, der Kiefer tut weh und dann denkst du Scheiße und dann machst du wieder ein paar Wochen rum, dann ist wieder gut und dann fängst du wieder von vorne an bis in die nächste Verletzung. So läuft's halt im Leben, ja. Weil ich werde immer oft gefragt bei mir in den Kursen, hier der ganze Staub, ja, die körperliche Arbeit, ja, hören tust du ja auch schlecht und so, ja. Oh, willst du das auf Dauer machen, sag ich, Leute, ne? Heute gehen alle auf die Arbeit, ja. Wenn ich so früher an meine Kindheit denke, wie viele Leute, wie viele Omas und Opas habe ich laufen sehen an dem Stock, ja. Oder wir hatten den Paul Gönzow, Oma, die war ganz gebückt und so, ja. Hast du früher oft gesehen, ne? Heute kriegst du ja mit 92 Jahren noch künstliche Hüfte und kannst noch Bergtour machen und so, ja. Früher war das ja so nicht, ja. Du gehst doch nicht in die, also man kann ja echt kopfmäßig nicht davon ausgehen. Ich habe mit 15 Jahren zu arbeiten angefangen, ja. Und ich habe einen körperlichen Job ja immer gehabt, ja. Ich habe viel eingeatmet, ja, ob das Edelstahlbeize war oder Schleifstäube, Feinstäube, ja. Hier die ganze Messingstäube, ja, beim Schmieden und so, ja, und auch Eisen und so, ja, Flexen, Schweißen und so weiter. Da kannst du davon ausgehen, wenn du mal irgendwann aufhörst zu arbeiten, dass du noch so bist wie 15, sondern du hast also ein bisschen Verlust hast du immer, ja. Da darfst du nicht so eitel sein, ja. Man kann auch mal ein bisschen gebückt gehen im Leben, ne. Hauptsache man geht, ja, und man kann trotzdem, dass man gebückt läuft, trotzdem ein aufrechter Kerl sein, ja. Das ist eben so, du kannst dich vor allem schützen, du kannst ständig Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe immer anziehen, ja, aber dann hast du eben nicht Gefühl für das, was du machst in meinem Job, ja, sondern manchmal musst du fühlen und hören mit den Sinnen, ja, mit den Augen, ja, mit den Ohren, ja, mit den Händen fühlst du, ja, hörst du, ob das Metall zieht, ja, und so weiter, ja, und das macht ja den Job auch aus, ja. Andere Leute, die fahren eher mit 260 Stundenkilometer über die Autobahn, da sagt ja auch keiner, die sind alle bescheuert, ja, sondern man setzt halt was im Leben. Und man geht manchmal ein bisschen Risiko und manchmal hast du Pech, manchmal hast du Glück und wirst alt und manchmal halt nicht, ja, so einfach ist das, ja, so ist mein Lebensmotto, ja, immer gucken, wie es weitergeht und mich immer weiterentwickeln, ja, die ganzen Träume, wo ich habe, ja, und da, wenn ich bei mir, zeige ich die Leute im Kurs, zeige ich immer meinen Raum, nach dem Schmiedekurs gehen wir in meinen Raum und so, und dann sage ich, guck mal hier, Schlangenleder, ja, hier hast du einen Knochen von einem Hirsch und was, und hier hast du einen Bernstein, hier hast du eine Wirbelsäule von der Schlange, ja, hier hast du irgendeine Muschel, ja, und was weiß ich alles. Sag, boah, hier, das kannst du ja nie mehr alles verarbeiten, ja. Da sage ich, will ich ja auch nicht, ja. Man sagt natürlich lieber haben wie brauchen, ja. Ich bin natürlich auch Jäger und Sammler, ja. Ich habe natürlich gern so Sachen, ich umgebe mich gern damit, ja. Ich sitze hier neben mir bei mir im Keller, ja. Da ist so ein alter Bürostuhl, ja, da liegen Hirschgeweihe drauf, ja. Die könnten auch oben am Schauraum liegen, ja, aber ich freue mich gerade, die hätte ich jetzt auch hochräumen können, ja. Aber ich habe ja oben noch genug zu liegen, ja. Und da sage ich, die lasse ich hier unten liegen, da habe ich schon ein bisschen Hirschgeweih neben mir liegen, ja. Wenn ich hier so ein bisschen mache. Guck, das sind hier die Geräusche der Hirschgeweih, die liegen neben mir, ja. Vorne lehnt bei mir ein Skateboard vom Junior, hängt das Longboard, hängt an, also steht an der Wand, ja. Hier noch ein paar Sachen von früher und so, ja. Das sind so Sachen, alles gehört zu meinem Leben dazu, damit umgebe ich mich, ja. Weil ich habe das mal gehabt bei meinem Opa, ihr müsst euch vorstellen, der Opa war ja Kriegsteilnehmer, ja, war Pilot im Zweiten Weltkrieg, dann war er lang in französischer Kriegsgefangenschaft, ja. Und mein Opa konnte immer gut mit irgendwas abschließen und neu anfangen, ja. Der hat ja auch mit 82 schon mal geheiratet und so, sagen ja viele, ist ein cooler Opa und so, sage ich, ja, warum hat er nochmal geheiratet? Der hätte ja auch mit der Frau so zusammenleben können, ja. Man sagt ja immer, gut, die Frau muss versorgt sein, ja, sage ich, die Frau hat ja vorher auch gelebt, ja. Die hat ja nicht auf die Straße gebettelt, sondern die hat ja vorher auch überlebt. Was musst du denn da mit 82 schon mal heiraten? Ne? Du warst 50 Jahre verheiratet, musst du nicht nochmal heiraten, ja. Aber es muss halt jeder selber wissen, ja. Und der konnte sich immer gut trennen, hat dann ein neues Leben angefangen und so. Und so war ich eigentlich nie gestrickt, ja. Ich erfreue mich an den alten Sachen, ja. Ich erfreue mich an den alten Sachen und ich finde das einfach toll, damit mich zu umgeben. So eine kleine Abschlussanekdote muss ich noch erzählen, ja. Ich war früher oft in Garmisch-Partenkirchen zum Arbeiten und so, ja. Und ich habe immer gern so Hotelzimmer gehabt mit Familienanschluss, ja, gern auf Bauernhöfen und so, ja. Ich habe mir gern lieber so ein Zimmer genommen, wo noch ein Waschbecken auf dem Zimmer war und kein Fernseher und so, wo du noch Familienanschluss hattest, ja. Das fand ich immer richtig cool, ja. Hier, da war ich in Garmisch gewesen, daneben war eine Schmiede, ja. Habe ich öfter geguckt und so, ja. Und dann habe ich so gearbeitet, war draußen auf so einem Hof in so einer Zimmerei, ja, habe Gabelstapler gerichtet, ja. Und das war irgendwann 2003 oder so. Da ist immer so eine alte Oma morgens zum Friedhof gelaufen. Der Friedhof war daneben, ja. Mit so einem Holzbollerwagen, ja. Hier, die Oma sah aus wie in meiner Kindheit, ne. Mit so einer Tracht irgendwie an Kopftuch auf. So, was man eigentlich schon damals schon eigentlich gar nicht mehr gesehen hat, ja. Aber die war so, ja. Und die kam da jeden Tag, ich war da eine Woche, ja. Und die kam da jeden Tag und ist immer auf ein Grab und ist da 2 Stunden geblieben und hat sich auf ihren Leiterwagen gesetzt. Die hatte einen Kaffee getrunken und so. Und da sag ich zu dem Zimmereibesitzer, sag ich, was hat's denn da mit der Frau an sich? Dass da irgendwas Besonderes oder so, ja. Sagt er, ja, die Alte, die spinnt doch, ja. Die hat ihren Mann im Krieg verloren, ja. Die ist schon fast 100, ja. Die hat den Mann im Krieg verloren, die hat niemanden anderen genommen und die hat es doch nicht alle, die hockt da jeden Tag am Friedhof. Sag ich, ist das dein Ernst? Sagt er, ja, die ist doch bescheuert, oder? Sag ich, nee, das ist eine tolle Frau. Da gehe ich nachher morgen mal hin und da spreche ich die mal an, ja. Und das habe ich auch gemacht, ja. Am nächsten Tag bin ich dahin mit Arbeitsklamotten hier, ölig und speckig, wie ich war, habe ich die angesprochen. Die war wirklich uralt, ja. Also ich glaube, die war, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, sie war 98, ja. Und dann sage ich, Entschuldigung, darf ich Sie mal ansprechen? Und die hat sich wirklich von mir erschreckt, ja. Sage ich, habe Ihre Geschichte gehört und so, ja. Und dann sage ich, können Sie mir das mal erzählen? So, man erzählt, Sie haben Ihren Mann im Krieg verloren. Haben wir, und dann hat sie mir das wirklich erzählt, ja. Das war ihre Jugendliebe, ja. Das war ihre Jugendliebe, ne? Und da hat sie erzählt, er ist im Krieg eingezogen worden, er war bei den Gebirgsjägern, ne? Er war auch im Kaukasus und so, ja? Und er ist halt, irgendwann war er nochmal da und dann haben sie praktisch ein Kind gekriegt, ja? Also er war auf Fronturlaub, auf Heimaturlaub, ja? Und sie haben gefeiert und so und dann ist er wieder in Fronteinsatz und sie war schwanger, ja? Und dann kam, ich glaube 1944 oder sowas, kam der besagte Brief, dass er gefallen ist, ja. Und sie hat ihn so geliebt, ja. Sie hat das Kind gemeinsam großgezogen und sie hat nie wieder einen anderen Mann gehabt, ja. Und da sage ich, haben Sie mal einen Freund gehabt oder sowas? Sagt sie, nein, sie hat immer alleine gelebt, ja. Sie hat sich viel um andere Kinder gekümmert, ja. Sie war auch im Kindergarten aktiv und so. Und sie hat viel eingekocht und so. Und dann sage ich, also ich finde das so toll, dass ich jetzt die Geschichte gehört habe, ja. Und wahrscheinlich kennt das niemand in diesem Ort, ja. Oder nur auch die Alten haben das vielleicht gewusst, dass die Liebe manchmal so groß sein kann, dass sie die Jahrzehnte übersteht. Und das ist für mich doch ein toller Gedanke, ja. Ich bin selber, glaube ich, so nicht eingestellt. Ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht 60 Jahre ja, oder was vielleicht alleine geblieben, weiß ich ja nicht. Ja, die Frau war wahrscheinlich damals, was weiß ich, 30 oder so, keine Ahnung, ja. Ja, und Und jetzt wird die, in dem Ort wurde sie so belächelt dabei, hat die so eine krasse Geschichte, ja. Und so auch ein tolles Leben geführt, ja. Und sie war einfach so zufrieden, ja. Und ich habe mir gedacht, sowas will ich mir behalten. Auch wenn ich selber so nicht bin. Aber ich finde die Geschichte so rührend, ja. Ich könnte heute, wenn ich drüber erzähle, da kriege ich immer noch Gänsehaut an diese Frau, ja. Dass sie niemand gefragt hat, wie es ihr so geht und so. Weil früher hat man oft so weggeschaut nach dem Motto, wie man es zu den Kindern manchmal gesagt hat, schau da nicht so hin. Oder frag die nicht, ja, das geht niemand was an. Das geht eben schon mal was an, ne? Wenn du so zusammen lebst im Ort über Jahrzehnte und so, da kann man doch mal private Geschichten erzählen, ja, oder und so weiter, ja. Und dann wird man es vielleicht verstehen, warum die Frau so Einzelgänger ist, sagt sie, sie wollte nie unter Leuten sein und so, weil sie hat immer nur an ihn gedacht und so, ja. Es war einfach die Liebe ihres Lebens, ja. Und das fand ich eine tolle Geschichte. So als Abschluss, ja, dass jeder machen kann, was man will, ja. Und wenn er zum Beispiel mal einen sieht, wo es nicht gut geht, ja, dann fragt doch einfach mal, was los, geht's dir nicht gut, kann ich helfen oder so, ja. Ja, ihr sagt, ihr müsst ja nicht Mutter Teresa sein, ne? Aber wenn er merkt, es geht einem nicht gut oder so, dann fragt er mal, geht's dir nicht gut oder kann ich Ihnen helfen? Oder wenn jemand verloren an der Straße steht, dann frag mal, ist irgendwas oder so, ja? Das schadet ja nicht, ja? Das ist ja euer Recht auch mal zu fragen, ja? Und wenn derjenige nicht reden will oder diejenige, dann muss er das ja auch nicht, ja? Aber so ein bisschen Nächstenliebe und ein bisschen mal aufeinander achten, das wäre, glaube ich, heute mal angebracht, ja? Ne? Das ist so wie so eine Vaterpflicht, sich um seine Mitmenschen zu kümmern, ja? Oder wenn man zum Beispiel sieht, da wird einer gemobbt oder so, oder eine gemobbt und so, dann mal einschreiten, ja, und sagen, ja, hört mal auf jetzt und so, ja, einfach mal machen, ja, wie man das früher gemacht hat, ja. Ich weiß noch mal, hier, mein Vater hat mal früher von einer früheren Geschichte erzählt, der hatte so einen Kohlefahrer, der muss wohl auch bei der SS gewesen sein oder was, so hat man es halt erzählt, ob es wirklich so ist, wusste auch mein Vater nicht, und der war halt der Kohlefahrer und der war halt so ein bisschen einfältiger, so ein bisschen plump, sagt man so, sagt man ja oft so, so ein Dorforiginal, der hat die Kohlesäcke geschleppt und der wurde halt immer so ein bisschen verarscht und so, ja. Und da sind sie immer als junge Kerl, da sind sie knapp vor seinem Auto, der ist, glaube ich, mit so einem Goliath, mit so einem Dreirad-Lieferwagen ist der, glaube ich, früher rumgefahren. Und da sind sie mal kurz vom Auto, sind sie rumgesprungen, um den zu erschrecken und so, ja. Und irgendwann hat er mal einen von den Jungen erwischt, ja, und hat mal richtig vermöbelt, ja. Jetzt war es ja früher so, dass du daheim einfach nicht erzählt hast, dass der dich vermöbelt hat. Weil dann hätte ja der Vater oder Mutter gefragt, warum hat er dich vermöbelt? Hättest du das gesagt, dann hätten die Eltern dich ja nochmal vermöbelt, ja. Ja, so waren ja die Zeiten manchmal früher, nicht bei allen, aber bei vielen, ja. Und den haben sie halt dann in Ruhe gelassen, ja. Und das ist manchmal das auch, das sage ich ja immer, beim letzten Podcast habe ich auch gesagt, Gewalt schlummert ja in uns. Wir können nicht alle leugnen, dass wir manchmal Gewalt in uns haben oder eine Wut auf jemand. Das ist auch eine Form von Gewalt, ja. Oder wenn man über andere immer schimpft, dass die alle Unrecht haben, das ist auch eine Form von Gewalt, ja. Wenn man nicht mehr offen ist für andere Meinungen, ist auch eine Form von Gewalt. Und der Mann hat sich eben, der hat anders zu helfen gewusst und der hat Recht gehabt, da hat er mal einen durchgelassen, ja. Und das hat er halt nie mehr gemacht, da haben alle gewusst, mit dem ist er gut Kirchen essen, ja. Und das ist so meine Haltung eigentlich im Leben, ja. Sich einfach mal so kurz mal eine Ansage machen und dann ist die Sache erledigt, ja. Deswegen bleibt immer alle nett zueinander, ja. Und in der nächsten Folge wurde ich jetzt öfter mal gefragt, ja, gehe ich mal ein bisschen auf Materialien ein, hier auf Knochen und Hölzer, was so meines Erachtens so geeignet ist für Messer und für Schmuck und so und was manche Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, ja. Die Leute haben immer so die Hölzer hier, die Eiche und hast du nicht gesehen und was weiß ich alles, ja. Aber es gibt so viele Sträucher, die sind total geil, ja. Als Beispiel zum Beispiel Perückenstrauch, ja. Oder Sieben Söhne des Himmels, ja. Der Goldregen. Und auf sowas gehe ich die nächsten Male mal ein bisschen ein, ja. Und denkt immer dran, ich bin der blecherne Alex. Ich bin ein stolzer Handwerker, ja. Und ich bin darauf angewiesen, dass er mich ein bisschen unterstützt, ja. Weil ich bin der Einzelhandwerker, ich bin ja kein Händler, sondern ich bin Eigenvermarkter, ja. Und empfiehlt mich weiter, redet über den blecherne Alex, sagt immer, der blecherne Alex ist einfach so ein Handwerker, wie man von überall kennt, sondern der blecherne Alex ist was Besonderes und die Sachen, die ihr bei mir erwerbt oder einen Auftrag gebt, sind eben auch besonders und begleiten euch euer Leben, ja, sie begleiten euch euer Leben, ihr könnt sie weiter vererben und ist immer ein Stück ehrliches Handwerk, ja. So, bis dahin verbleibe ich, ne, euer blecherne Alex, bis nächste Woche, ja, gehabt euch wohl. Und immer einen ausatmen, gell? Und habt einen schönen Tag hier. Macht's gut hier, gell? Tschüssi. Jo, wenn ihr das hört, dann habt ihr diese Folge zu Ende gehört. Und das freut mich außerordentlich. Bitte empfehlt mich weiter. Meine Webseite ist www.messerschmiede.bayern und auf den sozialen Medien findet ihr mich unter der blecherne Alex. Bis dahin gilt immer ein- und ausatmen und bis zur nächsten Folge, nächsten Sonntag oder Montag. Euer blecherne Alex. Ciao.